Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich freue mich auf eine Stunde mit Sprachkünstlerin Esther Dischereit und lade sie herzlich dazu ein. Sie ist Lyrikerin und Erzählerin, arbeitet aber auch mit Sound und mit Geräuschen und immer wieder mit Originaldokumenten. Grundlage ihrer Kunst ist sehr genaues Zuhören, sehr genaues Beobachten, was in unserer Gesellschaft passiert. Und dafür sitzt Esther Dischereit auch mal monatelang in einer Gerichtsverhandlung zum rassistischen Anschlag in Halle oder im Untersuchungsausschuss zur NSU-Mordserie. Und daraus macht sie dann Poesie oder Hörstücke, konzipiert eine Oper oder eine Ausstellung. Und das ist natürlich sehr ungewöhnlich und deswegen freue ich mich, dass wir da ausführlich drüber sprechen können. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Dischereit.
Ja, guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich da bin.
Ich habe den Eindruck, wenn ich auch so aufzähle, was Sie arbeiten, dass Sie mit Ihrer Kunst weniger eigene Gedanken, Gefühle zum Ausdruck bringen, sondern sehr oft Sprachrohr sein wollen für andere, die wenig Gehör finden in unserer Gesellschaft. Habe ich das richtig? Würden Sie es bestätigen?
Ich glaube nicht, dass ich das so trennen könnte. Also was das eigene ist und das andere. Das andere wird ja zum eigenen. Also im Moment, in dem ich es sehe, im Moment, in dem ich es höre, im Moment, in dem es mich berührt, beginnt es sozusagen mein eigenes zu werden. Und das ist dann häufig der Antrieb, etwas dazu zu schaffen. Also die Morde des NSU war ja ein ganz einschneidendes Kapitel überhaupt in der Geschichte des Rassismus, Rechtsextremismus in Deutschland. Und eigentlich speist sich so eine Arbeit dann auch oft von dem Gefühl einer Hilflosigkeit. Mhm. Also was kann ich denn tun? Was kann ich denn beitragen? Kann ich mich empathisch irgendwo hinstellen? Und andere politische Formen waren zum Beispiel in dem Fall NSU kaum gegeben. Es hat keine großen Demonstrationen gegeben.
Und dann eben nehmen Sie dieses, ich sage jetzt mal Material, und formen daraus etwas. Also Rassismus, Antisemitismus, Rechtsruck, aber eben auch das sich dagegen auflehnen, das beschäftigt unseren Gast. Ich habe darüber nachgedacht und habe mich dann entschieden, Esther Dischereit immer Sprachkünstlerin zu nennen, weil ich das Gefühl habe, Frau Dischereit, dass Lyrikerin, Autorin so ein bisschen kurz greift, zum Beispiel, weil sie jetzt diese, wir kommen ja jetzt auf diese multimediale Wanderausstellung zu sprechen, die Sie miterarbeitet haben. Der komplette Titel lautet: Wer war Fritz Kittel? Ein Reichsbahnarbeiter entscheidet sich. Zwei Familien 1933 bis 2022. Wer, Frau Dischereit, war Fritz Kittel?
Ja, Fritz Kittel war ein Eisenbahnarbeiter, ein Güterbodenarbeiter. Er hat 1944 und 1945 meine Mutter und meine älteste Schwester versteckt, die als Jüdinnen von der Gestapo verfolgt waren. Sie sind beide Berlinerinnen gewesen und waren auf ihrer Flucht dann in Sorau, heute ist das polnisch Żary, gestrandet. Und im Zusammenhang einer Denunziation konnten sie eben auch nicht mehr unter falschem Namen, also mit Alias-Identität leben, sondern mussten ziemlich komplett einfach den öffentlichen Raum verlassen, jede Sichtbarkeit verlassen. So hatte er meine Mutter im Haus versteckt, in dem er wohnte. Und meine Schwester schickte er unter seinem Namen in die Schule und sagte, es sei seine Nichte.
Ah, okay.
Ja. Und das ist eine so mutige Tat.
Wussten Sie davon, als Sie geboren wurden? Als war das später Geschichte in Ihrer Familie?
Ich wusste von Herrn Kittel als Name. Ich habe ihn niemals persönlich getroffen. Es ist auch eher so gewesen, dass ich dann bei Gesprächen, die wahrscheinlich Erwachsene untereinander geführt haben, dann so ein bisschen mithörte und mir dann dieser Name Kittel so im Gedächtnis blieb. Und später habe ich den Namen erneut wieder gefunden, als ich in den Akten der Entschädigung geschaut habe, was meine Mutter angegeben hat. Also als Überlebende hat sie einen Bericht verfasst, wie die Zeit ihrer Illegalität gewesen ist, also von 42 okay. bis 45 und eben
und
auch
da tauchte der Name auf.
Ja, ja, und auch meine Schwester Hannelore. Mhm. Und wieder sehe ich den Namen Fritz Kittel. Und ich war lange von der Idee beherrscht, Herr Kittel könne gar nicht gewusst haben, dass die beiden Menschen, denen er eben zum Überleben verholfen hatte, dass sie es geschafft hatten. Und ich müsse es einfach mal, ich müsse es sagen.
Ach, und das war der Grund, dass, ja, sie, ja. dass sie ihn dann nachgespürt haben?
Ja, ich müsse es sagen und müsse ihn suchen.
Und dann haben sie ihn aber nicht mehr gefunden, er lebte nicht mehr?
Nein, ich habe ihn nicht mehr gefunden und hatte im Zusammenhang einer Begleitung von Menschen, die den Kindertransport überlebt haben, die nochmal zu einer Reise nach Europa aufgebrochen waren, um die Stätten zu sehen, an denen sie zum letzten Mal ihre Eltern gesehen hatten, da hatte ich Kontakt mit der Deutschen Bahn. Und ach. Das habe ich dann genutzt, um zu sagen, haben Sie nicht Personalakten über die Reichsbahn? Mir wurde gesagt, nein, haben wir nicht. Komplett nicht. Ich meine, eine halbe Million Beschäftigte, keine Akten. Mhm. Aber zeigen Sie doch mal, was Sie haben an Dokumenten.
Und dann haben Sie gemeinsam dem nachgespürt?
Ja, und dann hat die Historikerin der Deutschen Bahn, Frau Dr. Kill, auf das Papier geguckt, das ich hatte. Und ich war immer etwas verzweifelt, weil ich dachte, die letzte Spur ist ja im heutigen Polen. Ich kann kein Polnisch, ich kann das nicht bewältigen. Ich habe, das ist ja auch eine sehr aufwendige Archivarbeit. Dann guckte sie auf das Dokument, das ich hatte und sagte, ja, da ist doch ein Stempel von Heringen, das ist doch in Hessen. Und dann sagte ich, ja, das stimmt, weil das war eine gefälschte Meldebestätigung, wo Herr Kittel angegeben hatte, dass meine Mutter seine Ehefrau sei und meine Schwester seine Tochter.
Und die sind nämlich aus Polen, aus dem heutigen Polen, dann eben nach Hessen, hat er sie auf seiner Umsiedlung sozusagen mitgenommen, ne?
Ja, er war versetzt worden. Er bekam also einen Räumungszug geschickt und hat sie sehr hartnäckig davon überzeugt, dass es sinnvoll sei, wenn sie auch diesen Räumungszug besteigen würden. Also Mutter und Tochter, das war für meine Mutter eine schwere Entscheidung, weil sie eigentlich dachte, die russische Armee ist schon zu hören. Wenn sie kommt, dann ist es für uns vorbei.
Ja, denn, und ja, vorbei im guten Sinne, ne? Dann
ja,
ist der,
vorbei
die Verfolgung
im guten
vorbei.
Sinne, die Verfolgung ist vorbei. Und er war aber der festen Überzeugung, nein, komm, versuche das mit mir mitzukommen. Mhm. Und sie sind dann auch unterwegs getrennt worden. Und sie hat es aber geschafft, dann an diesen Ort zu kommen, zu dem er versetzt worden war. Und dort hat ihn ja dann auch niemand mehr gekannt, weil er ja dort auch neu anfing.
Und da konnte er mit Frau und Tochter quasi
auftauchen. Und er ging unmittelbar am nächsten Tag zur Meldebehörde und hat erklärt, es sei seine Frau.
Sie haben gesagt eben, Sie haben mit der Historikerin der Bahn dann zusammengearbeitet. War da schon, entstand da gleich die Idee der Ausstellung, die jetzt als Wanderausstellung zu sehen ist?
Ja, schon. Also die Frau Dr. Kill schlug dieses Vorhaben vor und ich hatte dann gesagt, ich kann mir das vorstellen, ich möchte aber zur Grundlage der Ausstellung nicht museale Stücke, Artefakte machen, sondern die Literatur. Die Literatur in 17 Textsplintern, das habe ich dann auch gemacht, weil ich einfach mit der Literatur auch viele Gedanken besprechen kann, auch Irrtümer, die wir heute haben. Also zum Beispiel gehören zu einer solchen Flucht eben nicht nur diese beiden Menschen, die in dem Bericht an die Entschädigungsbehörde genannt wurden, sondern es gehören mehr als 15, 16, 17 Personen, die alle mitgeholfen haben, die Lebensmittelkarten gegeben haben und deren Namen manchmal gar nicht mehr bekannt sind, aber die Geschichte wird in der Familie erzählt.
Ihnen ist ja auch, also weil ich mich auch gerade überlegt habe, wo ist dieser künstlerische Ansatz bei Ihnen dann in so einer Ausstellung, also die Literatur, also es literarisch aufzuarbeiten. Ihnen ist ja auch ganz wichtig gewesen, die Bezüge zu heute, also dass wir uns auch heute angesprochen fühlen und merken, heute haben wir wieder Menschen, die sich verstecken.
Ja, das war für mich der wesentliche Punkt. Also ich finde zum Beispiel einen Ausweis, in dem es eine Stelle für rassisch, politisch und religiös verfolgte Menschen in Hessen, Großhessen, gibt, der meiner Mutter bescheinigt, dass sie bevorzugt behandelt werden soll, dass sie den Status hat. Wer sie ist überhaupt. Sie muss ja ihre Identität überhaupt erstmal nachweisen. Und ich kann dann die Frage stellen, gibt es heute eine Stelle, die so etwas tut? Wer hilft den Leuten heute? Ich hoffe, es gibt heute diese Stelle. Ja, oder Fritz Kittel hat diese Entscheidung getroffen, mitten im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, mitten in der Diktatur, ein ungeheuer mutiges Vorhaben. Wir haben heute ein demokratisches Regierungswesen und doch tun sich sehr viele Leute sehr schwer zu sagen, jawohl, wir müssen das tun. Wir müssen Leuten, die vor Krieg fliehen, Obdach geben. Wir müssen die UkrainerInnen natürlich hier Schutz und Obdach geben.
Das heißt, wenn man durch diese Ausstellung geht, dann werfen sich diese Fragen, dann hat man automatisch die Fragestellung zu heute. Also das stellt sich ein.
Ja, weil ich kann eben auch über diese literarischen Stücke auch die Fragmente, also das Offengebliebene besprechen. Ja, also so eine Flucht funktioniert ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie mit meiner Geburtsurkunde und sämtlichen Ausweispapieren und die sind dann immer bei mir getragen. Das ist ja völlig absurd. Ja, ja. Ja. Wenn wir heute von geflüchteten Menschen aus Afghanistan und Syrien hören, die ihre Identität nicht beweisen können, wird immer so getan, als hätten sie einen kriminellen Approach, dass sie da so papierlos hier ankommen. Und das sind einfach, wie soll ich sagen, Empathielosigkeiten, wo man dann gerne sagt, also bei den Opfern des Dritten Reichs, bei den jüdischen Menschen, die überlebt haben, da wollen wir jetzt uns empathisch hinwenden, aber für die heute, das ist was anderes. Und ich sage nein.
Esther Dischereit sagt nein und bereitet eben beispielsweise diese Ausstellung vor, die ins Heute verweist. Wer war Fritz Kittel, ein Reichsbahnarbeiter, entscheidet sich. Übrigens diese Ausstellung demnächst in Darmstadt und Erfurt zu sehen. Esther Dischereit ist zu Gast. Sie ist eine Sammlerin, würde ich sagen, Sammlerin von Dokumenten, von Stimmen, von Atmosphäre. Vor der Musik haben wir ja über ein Ergebnis quasi ihrer Sammel- und Bearbeitungsleidenschaft gesprochen, die Ausstellung Fritz Kittel. Ich habe sie dann während der Musik gefragt, war das eigentlich schwer mit der Deutschen Bahn, dieses literarische, dieses künstlerische Verfremden der Dokumente mit reinzubringen, weil so einer rein historischen Ausstellung wären Sie ja nicht interessiert gewesen.
Ja, es ist eben für meine Partnerin schon schwierig, weil für eine Historikerin wird eben der Wert so einer Ausstellung doch stark über die Dokumente bestimmt, über Artefakte bestimmt. Und ich wollte das Gegenteil. Ich wollte mich gerade gegen eine Musealisierung der Geschichte von Herrn Kittel und der Geschichte der Überlebenden, meiner Mutter, die damals Hella Zacharias und Hannelore Zacharias hießen, entgegenstellen. Mhm. Und das ist etwas, das natürlich nicht im Leben eines auch Bahnarchivs so ohne weiteres vorkommt und hat schon bedeutet, dass wir uns da sehr stark auch miteinander arbeiten. Wir haben das einfach entwickeln müssen. Dazu gehören ja auch 10 kleine Filmsplinter, die Gerhard Schick hergestellt hat. Waruschka Götz hat eine große Wand hergestellt, auf der auch ein Zeitstrahl zu sehen ist. Und die Deutsche Bahn hat einen dritten Archivschrank dazu gestellt über die Taten der Reichsbahn.
Ich finde das da hier ganz schön. Also klar wird, wie Sie als Künstlerin eben so diese Themen angreifen. Ich würde gerne zwei ganz andere Projekte, ich nenne es jetzt mal Projekte, auch nochmal mit Ihnen besprechen. Esther Dischereit hat ein Buch herausgegeben, Hab keine Angst, erzähl alles, über das rassistische und antisemitische Attentat in Halle. Und sie hat ein Hörstück, beziehungsweise, ich glaube, es war als Kammeroper erarbeitet, Blumen für Othello, gefertigt. In dem beschäftigt sie sich mit den Opfern der Mordserie des NSU. Wir haben ganz kurz, ganz am Anfang darüber gesprochen. Sie waren monatelang in Gerichtsverhandlungen, beziehungsweise im Untersuchungsausschuss. Warum haben Sie das eigentlich gemacht? Warum sind Sie da hingegangen und haben sich da monatelang reingesetzt?
Als die Mordserie des NSU im November 2011 offenbar geworden ist, stand ich eigentlich fassungslos vor diesem Geschehen und hatte gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit einem Komponisten vereinbart, der von mir ein Libretto geschrieben haben wollte. Mhm. Und ich sagte dann sofort, ich würde dieses zum Thema machen wollen.
Wie kommt diese Idee? Also es ist ja schon...
Naja, also...
Also das zu einer Oper, zu einem Libretto zu machen.
Es war jetzt in dem Moment die Möglichkeit, die vor mir lag, Thema in einer Öffentlichkeit weiter zu besprechen. Mhm. Viele andere Möglichkeiten, so zivilgesellschaftlich sich zu bewegen, habe ich nicht gesehen. Es hat zum Beispiel eben keine großen Demonstrationen, Kundgebungen mit Kerzen gegeben, wie damals bei Solingen und Mölln, bei den rechtsextremistischen Anschlägen dort. Das hat es eben im Zusammenhang NSU nicht gegeben. Und zunächst mal hat es auch noch einen lang anhaltenden Unglauben gegeben.
Dass es überhaupt,
ja, also da wurde
alles zusammenhängt.
Selbst auf meine sehr geschätzten KollegInnen von der Presse haben doch auch länger dazu beigetragen, hier eine ganz andere falsche Geschichte zu erzählen, die von mafiosen Strukturen bei den Opfern selber und so weiter. Also da war Aufarbeitung dringend angesagt und ich wollte verstehen. Ich wollte verstehen und war überhaupt gar keine Expertin. Mhm. Und deswegen musste ich mich auch so lange in den Untersuchungsausschuss setzen.
Ich habe mich gefragt, was hat denn eigentlich, also ich meine, da wird eine ganz bestimmte Sprache gesprochen. Was hat das mit Ihnen als Sprachkünstlerin gemacht? Was hat diese Sprache mit Ihnen gemacht?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe während der gesamten Zeit neben einem Vertreter des türkischen Bunds Berlin-Brandenburg, TBB, gesessen, İlker Duyan. Und wir haben uns oft am Abend gefragt, was ist heute hier besprochen worden? Hm. Und er sagte, ist hier von den Leuten die Rede gewesen? Und wir guckten uns an und dieses Gefühl, dass diese Sprache... auch dieser Auftritt, das Auftreten der Behörden, das war ja außerordentlich dreist, wie die Sicherheitsbehörden sich ständig nicht erinnerten und einfach gemauert haben oder gesagt haben, sie hätten keine Aussagegenehmigung hierzu. Also auch die aussagewilligen Polizisten wurden ja in dieser, die gab's ja auch ganz wenige, zwei, aber da wurde ja ständig mit Maulkorb gearbeitet. Und diese Sprache, die dann da den ganzen Tag zu hören ist, die allein schon das Wort Sicherheitsarchitektur, ja, das ist, es wirkt blasphemisch in diesem Zusammenhang. Wer da geschützt worden war, waren Rechtsextremisten. Das wurde aber so nicht genannt. Das heißt, ich musste abends da weggehen. Ich ging unter die Dusche und spülte das ab, weil die Schwierigkeit daran besteht, also aus diesem ganz zirkulären auch Sprachgehäuse wieder auszusteigen und meine eigene Sprache zu finden.
Ja, genau. Sie haben ja dann, ich habe gesagt, also ich habe die beiden Sachen jetzt so ein bisschen zusammengenommen, obwohl sie ja ganz unterschiedlich sind, aber sie sind eben auch nach dem Attentat auf die Synagoge in Halle und den Imbiss in Halle, sind in diesen Prozess auch gegangen. Und der lief ja ganz anders ab. Da haben die Opfer ja ganz anderen Raum bekommen, als sie das Jahre vorher erlebt hatten, eben vor Gericht und eben im Ausschuss. Welchen Grund sehen Sie dafür, dass, Das, also haben wir gelernt sozusagen, hat unser System gelernt, den Opfern Raum zu geben?
Ja, ich könnte das sagen, es sei so. Wichtig ist tatsächlich in meinen Augen der Prozess in Halle wegen des Anschlags auf 51 Leute in der Synagoge und auf die Menschen und Betreiber im Kiezdöner. Und auch von der Absicht her sollte ja ein muslimisches Zentrum im Fokus stehen. Wichtig ist es sehr, dass es dort dazu gekommen ist, dass die Betroffenen aus der Synagoge und auch vom Kiezdöner und auch der Herr, der als Passant betroffen war, dass sie sich zusammengeschlossen haben und haben dieses Recht einfach wahrgenommen, vor Gericht darüber zu sprechen, was ihnen geschehen ist. Das ist etwas anderes, als darüber zu sprechen, wo haben sie gestanden und wo war der Täter und um wie viel Uhr war es da.
Sondern was ist in ihnen abgelaufen?
Ja, was ist hochgekommen? Passiert und die Überlebenden der Synagoge, zum Beispiel Rabbinerin Rebecca Blady, auch Ezra Waxman, sie alle haben das Forum des Gerichts genutzt, um auch die Geschichte ihrer Familie, die Geschichte des Überlebens, die Geschichte des Verbrechens an ihren Großeltern zu beschreiben. Sie hatten ihr deutlich gemacht, dass sie überhaupt gar keinen Platz jemals vor einem Gericht für diese Anklage gefunden hatten. Mhm. Und dass also sie sich Vorfahren jetzt als diejenigen verstehen, als die diese ganze Geschichte erzählen. Und zwar so lange, wie sie denken, sie erzählen möchten.
Übrigens, der Titel ist ja auch so ein Zitat. Ne? Die Großmutter von der Rabbinerin hat ihr am Tag vorher oder zwei Tage vorher in einem Telefonat gesagt,
ja,
hab keine Angst, erzähl alles.
Ja, ja. Und darum geht es. Ist so ein Strafprozess in der Lage, denen, die zu Schaden gekommen sind, auch diesen Platz zu geben? Der Strafprozess kann das, der politische Strafprozess. Aber er wird in der Regel nicht so geführt. Und in München und auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Zusammenhang der Geschädigten des NSU sind die Angehörigen und Überlebenden oft so behandelt worden, als würden sie da stören. Sie seien sozusagen diejenigen, die das Verfahren nicht richtig verstehen und wo ihr Schmerz doch bitte keinen Platz haben soll. Aber wo soll er denn sonst sein?
Wo soll er sonst sein? Also ich kann jetzt nur sagen, unter anderem in Ihrem Kunstwerk, was Sie daraus gemacht haben, übrigens das Hörstück Blumen für Othello, kann man in unserer Deutschlandfunk-App hören. Das Hörstück von Esther Dischereit eben zu oder angelehnt an das, was sie erlebt hat in der Aufarbeitung des NSU-Prozesses. Oder eben nachlesen, die vielen Dokumente in dem Buch Hab keine Angst, erzähl alles, was den Prozess in Halle angeht. Die Lyrikerin, Autorin, Herausgeberin Esther Dischereit ist 1952 geboren, also 7 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Wie gegenwärtig war diese Vergangenheit in ihrer Familie eigentlich?
Die Vergangenheit war gegenwärtig, kann ich nur sagen. Natürlich war sie gegenwärtig. Wenn meine Mutter zum Arzt gehen musste oder sonst wohin, da waren ja die Täterbeteiligten von gestern, die waren ja im Job. Die waren ja wieder im Job, die waren ja da. Und ja, es war einfach auch ein sehr armes Leben. Ja, meine Mutter konnte ja dann, war ja daran gehindert, ein Studium zu ergreifen, war dann erwerbsunfähig, sie lebte von einer winzigen BEG-Rente, also die Entschädigungsrente. Ja, also das vor allem, nachdem sie sich von meinem Vater hat scheiden lassen. Wir sind dann in eine Stadt gezogen, nämlich nach Darmstadt, und dort konnte ich zum ersten Mal überhaupt eine jüdische Gemeinde erleben. Ich habe dann auch am jüdischen Religionsunterricht teilgenommen. rückblickend erinnere ich mich noch an Landkarten, die die Überschrift Palästina trugen. Mhm. Also das Thema ist ja absolut virulent. Also die Idee, dass das ganz Palästina jüdisch sein müsse, zionistisch sein müsse. Das erleben wir in dem gegenwärtigen Krieg.
Ja, Sie erheben da ja auch durchaus die Stimme, ne? Also so, weil ich wollte nämlich noch ansprechen, Sie haben, als wir uns eben unterhielten über Halle und den Unterschied, also auch in der Bearbeitung oder in dem, wie damit umgegangen wird, haben Sie von der Solidarität gesprochen. Also der Solidarität, dass diese Opfergruppen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nämlich die jüdischen Synagogenbesucher und die Besitzer des Imbisses, des Dönerimbisses, dass die sich nicht auseinanderdividieren lassen. Diese Solidarität zwischen muslimischen und jüdischen Menschen, kann die momentan gelebt werden? Wie erleben Sie das?
Sehr schwierig. Ich habe die Zeile eines palästinensischen Dichters im Kopf, der sagte, ich weigere mich, es ist, glaube ich, sogar ein richtiges politisches Projekt, ich weigere mich, dein Feind zu sein. Das ist aber angesichts dieser ungeheuerlichen Kriegsverbrechen, die jetzt durch Israel geschehen, sehr schwer aufrechtzuerhalten. Und besonders ist es auch, bedrückt es mich sehr, dass ich sozusagen als jüdische Person dahin in diese Taten mit hineingezählt werde. Ich billige sie ausdrücklich nicht. Mhm. Es ist nicht in meinem Namen, was dort geschieht. Und es ist vollkommen richtig, dass der Internationale Gerichtshof hier eine Anklage wegen genozidaler Verbrechen führt.
Und das sagen Sie sehr deutlich, das sagt Esther Dischereit, unser Gast heute, sehr deutlich. Welche Reaktion erleben Sie aus der jüdischen Community?
Ja, die jüdische Community ist ja wesentlich diverser als dieses in den politischen Repräsentationsebenen überhaupt wahrgenommen wird. Heute findet ja zum Beispiel auch wieder so ein Fachausschuss im Ministerium für Bildung, Familie und so weiter statt. Und da sind eben wichtige jüdische Stimmen überhaupt niemals eingeladen. Ne? Die jüdische Stimme, der jüdische Bund, Israelis im Exil, das sind ja alles Stimmen, die vom Zentralrat der Juden in Deutschland nicht repräsentiert werden.
Sind Sie denn jetzt immer ständig in einer Auseinandersetzung? Also genau, also müssen Sie sich quasi vor den Stimmen, wo Sie jetzt sagen, die repräsentieren mich nicht, müssen Sie sich auseinandersetzen?
Naja, also
oder erwehren oder verteidigen?
Sagen wir mal so, es ist ja deutlich, wer kann wo sprechen. Und da findet ja, also aber auch im öffentlichen Raum, in den Schulen, überall finden ja bereits auch sehr martialische Maßnahmen statt, die also quasi wie so eine Semigesetzlichkeit einherkommen, um die freie Meinungsäußerung darüber allein schon zu unterdrücken.
Das ist aber jetzt eine sehr heftige Anschuldigung,
ja,
die Sie erheben.
Ich sehe es so.
Wo sehen Sie
also,
das denn?
Also Free Palestine, From the River to the Sea, all diese Dinge werden ja strafbewehrt mittlerweile.
Ja, weil Sie Israel im Existenzrecht, das Existenzrecht
ich
absprechen.
Ich sehe das anders. Es ist ja umgekehrt auch ein Slogan Israels, from the river to the sea, das muss man einfach sehen. Und das hält auch gerichtlich dann immer nicht stand, wird aber auf so einer Hausordnungsebene, besonders auch im Kulturbetrieb, längst so praktiziert, dass sozusagen solche Art Gesinnungstests laufen, die also Antisemitismus und Israel sehr kritische Positionen in eine einzige Deutung.
Und dagegen wehren Sie sich, also vereinnahmt zu werden. Ne? Also so gegen Antisemitismus haben Sie sich immer deutlich gestellt, aber Sie wehren sich dagegen, unter Antisemitismus jetzt quasi selber dem Antisemitismus
ja, das ist doch ganz einfach. Also wenn seit dem
Druck
Massaker vom 7. Oktober, wenn seit diesem Verbrechen die Äußerungen, die sich gegen den Schlag Israels dann im Gaza wenden, ja, gegen diese Geiselnahme der Zivilbevölkerung dort, wenn die als antisemitisch gezählt werden, dann ist auch in der Statistik der Anstieg enorm, und das teile ich nicht.
Die Stimme für die jüdischen Geiseln, für die israelischen Geiseln zu erheben, tun sie aber auch.
Oh ja, also das, ich habe ja ganz, ich bin sozusagen fassungslos darüber, wie sehr die israelische Regierung dieses essentielle Schutzbedürfnis der BürgerInnen bringt unsere Leute zurück, negiert. Ich habe von Anfang an gesagt, es muss alles darauf gerichtet werden, wie können die Geiseln zurückgebracht werden. Und es ist ja auch zu Recht eine ganz starke Bewegung in Israel, die eine Zerreißprobe darstellt. Ja. Das ist ja auch moralisch unhaltbar,
man merkt es
zu
an
sagen,
Ihnen
das ist der Kollateralschaden.
Ja, man merkt es aber an Ihnen auch, diese Zerreißprobe innerlich. Also, dass Sie einer Zerreißprobe ausgesetzt sind, glauben Sie? Ich meine, wahrscheinlich ist es viel zu früh, völlig falscher Zeitpunkt. Aber wie werden Sie als Künstlerin auf diesen, wie können Sie darauf reagieren? Künstlerisch? Kann das, haben Sie?
Ich habe schon viele Jahre mich mit der Situation in dieser Region beschäftigt, einfach weil durch die Gleichsetzung von Israel als dem eigentlichen Hort allen Judentums immer wieder die Frage aufgeworfen war, verhalte ich mich dazu und wenn ja, wie? Das ist auch eine Debatte, die innerhalb des US-amerikanischen Judentums diskutiert wird. Und da sind ja die Menschenrechtsverletzungen, die Kriegsverbrechen, die da seit Jahrzehnten stattfinden, seit der Nakba, seit 48, die habe ich ja gesehen. Ich habe immer wieder darüber geschrieben. Ich habe kleinere Texte dazu verfasst. Im Moment geht es mir so, ja, es gibt dieses Gedicht, höre die Stimmen der Entführten, höre die Stimmen der Gefangenen, höre die Stimmen der Verletzten, höre die Stimmen der Toten, höre die Stimmen der Verschütteten, höre die verstummende Wüste, hört auf, Ceasefire. Aber mehr kann ich nicht sagen. Was hier spricht, ist die Gewalt der Waffen. Ist die Gewalt der Waffen und ist die Gewalt dieses ungeheuerlichen, genozidalen Verbrechens. Ich beginne zu schweigen. Ich habe keine Worte mehr dafür.
Das sagt Esther Dischereit hier im Deutschlandfunk Kultur. In der Deutschlandfunk-App können Sie dieses Gespräch nachhören oder aber zum Beispiel auch Blumen für Othello, das Werk von unserem Gast, von Esther Dischereit. Ich wollte eigentlich vielmehr noch von Ihrer Biografie erfahren. Jetzt muss ich die ein bisschen zusammenfassen, weil das ist nämlich wirklich sehr interessant. Sie haben zu Anfang Pädagogik studiert, Sie haben mit Kindern gearbeitet, haben aber Sorge gehabt, aufgrund ihrer politischen Einstellung sie hatten ein Berufsverbot, sind dagegen vorgegangen, sind umgeschwenkt, haben im Bereich Metallelektronik Automobil gearbeitet und sind später, ja, prägend sicherlich ihre Arbeit als Betriebsrätin und Vertrauensperson. Also das ist jetzt sehr, sehr knapp zusammengefasst. Ne? Ich weiß nicht, bisher haben Sie noch genickt. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt noch weiter nicken. Weil der Sprung jetzt dann zur Kunst, also wo hat in dieser Arbeitszeit Ihre Kunst eigentlich ihren Anfang genommen?
Wahrscheinlich immer schon. Also ich war ja dann in der Metallindustrie Akkordarbeiterin und später in der Druckindustrie Nacht- und Schichtarbeiterin, bin dann nochmal Schriftsetzerin geworden. Und in all diesen Bereichen, ich habe eben Menschen gesehen, ich habe Formen des Lebens gesehen, des Geldverdienens, der Maloche jeden Tag. Ich habe mich ja auch selbst kaputt gemacht. Ich dachte immer, naja, wenn andere das können, kann ich das auch.
Muss ich das auch vielleicht? Oder
ich muss es vielleicht und ich kann es dann auch. Ich konnte es dann manchmal nicht. Und dann bin ich ja später in der Gewerkschaftsbewegung sehr aktiv gewesen. Ich war also lange in der kommunistischen Bewegung, dann in der Gewerkschaftsbewegung über 15 Jahre. Das sind alles Plätze. Es tut mir um gar nichts leid und überall war da eigentlich schon Kunst, auch wenn ich natürlich nicht die Zeit hatte, die zu schreiben. Wenn ich da
Sie waren alleinerziehend noch dazu?
Also ich war alleinerziehend.
Kann man sich vorstellen, dass der Tag sich sehr verkürzt.
Der Tag verkürzt sich am Wochenende. Ich glaube, ich schrieb mein erstes Buch dann 1985 dann irgendwie am Wochenende.
Es war ein Kinderbuch.
Es war ein Kinderbuch, Anna macht Frühstück. Und das ist ein weiter Bogen bis jetzt zu meinem neuen und Buch Ein Haufen Dollarscheine. Das wird jetzt im Oktober erscheinen. Aber überall sind ja Facetten zu sehen gewesen, die mir einfach Zugang zu Menschen, zu Milieus, also zu Lebensumständen geben.
Elfenbeinturm waren Sie nie? Im
Elfenbeinturm? Nein, ich habe sogar eine kleine Phobie vor Bibliotheken entwickelt. Also so ein Unvermögen, wie ich mich denn da bewege und wie ich denn was suche. Und das hat auch ganz lange angehalten und das ist teils bis heute noch. Eine meiner ehemaligen Studierenden vom Institut für Sprachkunst in Wien an der Angewandten, wo ich ja dann später Professorin wurde, die hat mir dann Gott sei Dank geholfen, ja, diese Phobie zu überwinden. Sie sagte, man macht das doch so und so und geh doch dahin, das wirst du schon schaffen.
Sie haben tatsächlich manchmal das Gefühl, sich nicht adäquat zu verhalten?
Oh ja, also
Sie wirken so selbstbewusst, ich könnte mir das gar nicht vorstellen.
Ach nein, es ist jetzt nicht so, dass ich mich immer nur wohlfühlen würde, auch in öffentlichen Räumen und in diesen Diskursformen. Es gibt ja auch ganz viele Milieus, mit denen ich nichts zu tun habe. Also eigentlich müsste ich mich jetzt mal um das Milieu der sehr Reichen kümmern. Also
das Buch mit den Dollars scheint mir doch so zu sein.
Auf dem Dollarschein hat nur entfernt was mit Geld zu tun, eher mit Rassismus. Eine weiße jüdische Frau heiratet einen schwarzen Bürgerrechtsaktivisten. Aber mit Geld meine ich Marlene Engelhorn. Also diese Fragen, wie arm und reich eigentlich hier in Deutschland verteilt sind. Und das hat mich natürlich auch in der Arbeit bei den Gewerkschaften und in Betrieben interessiert. Ja. Es ist dieser Akkordlohn, ja, das ist ja das Gemeinste und Brutalste, was man sich vorstellen kann. Und die Menschen sind eben hinterher auch krank.
Ja. Und sie haben dann eben genau das zumindest zeitweise am eigenen Leib erfahren, ne? Und aus diesen ganzen Erfahrungen, also wir haben jetzt wirklich viele, ich habe sie ja als Sammlerin zwischendurch mal bezeichnet, aus diesen vielen Erfahrungen eben in der Arbeitswelt, als Gewerkschafterin, in der Pädagogik, dann aber auch in Gerichtssälen, in Archiven, in Bibliotheken, also wo sie alles, sie reisen viel, sie bewegen sich sehr viel, machen sie ihre Kunst, also Essays, Theaterstücke, Hörstücke, Lyrik. Vielleicht ist das jetzt die Stelle, wo wir mal ein bisschen Lyrik, ein Gedicht vielleicht.
Ja, gerne.
Welches möchten Sie uns vorlesen? Wo?
Ja, das ist jetzt eigentlich schwer zu entscheiden, weil ich in der jüngeren Zeit gedacht habe, ich habe mich ja gerade beim Meraner Lyrikwettbewerb beteiligt.
Und gedacht, auch einen Preis bekommen.
Ja, ich habe den Alfred-Kruber-Preis bekommen, vielen Dank. Ich dachte, es muss einfach die Geschichte der Menschen, die arm sind, ja, die niemand erzählt, die muss auch in diesen Texten vorkommen. Das ist übrigens auch ein Motiv, warum ich mich so sehr in die Geschichte des Herrn Fritz Kittel engagiert habe. Mhm. Es ist genau jemand, der niemals sonst im öffentlichen Raum zu sehen ist und was unglaublich Mutiges getan hat. Ich lese zwei ganz und gar unterschiedliche Gedichte. Mhm. Aus dem soeben erschienenen Buch Quando il mio golem mi aprì la porta, das ist die italienische Übersetzung von Als mir mein Golem öffnete. Und damit haben
Ein altes Buch wieder neu aufgehört.
Ein altes Buch und die sehr verdienstvollen Übersetzerinnen Anna Ruchert, Rita Baldoni, Roberta Meli, Alice Provenghi haben dieses Buch auf diese Weise eben auch wieder zurückgeholt. Es ist deutsch-italienisch. Ich saß vor deiner Tür, als mir mein Golem öffnete, führte mich abseits und strich mir die Zeile aus. Jetzt fegst du Staub vor deiner Tür. Jetzt fegst du Staub vor deiner Tür.
Esther Dischereit, ein Gedicht. Wie alt ist das Gedicht?
Also das ist sicherlich 1988 ungefähr, wenn nicht noch älter, geschrieben.
Und jetzt zum Abschluss ein zweites.
Ja, ein ganz anderes, bei dem hört man, dass ich mit Musik was zu tun habe, dass ich viel mit performativen KünstlerInnen arbeite. Fett, Haut und Welt. Wenn das Fett unter der Kopfhaut Welt, wem das Fett unter der Kopfhaut Welt fettet den heutigen Kopf Welt, Köpf der Fetthaut Welt, häutet weltiges Fett, Fett Welt und Haut, Fett Haut und Welt. Wenn das Fett unter der Kopfhaut Welt, wem das Fett unter der Kopfhaut Welt fettet den heutigen Kopf Welt, Köpf der Fetthaut Welt, häutet weltiges Fett, Fett Welt und Haut.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, auch dass wir die Sendung quasi abschließen konnten mit einem Gedicht. Wenn eine Lyrikerin zu Gast ist, dann ist das doch ganz wunderbar. Ich danke Ihnen für den Besuch hier.
Ich danke Ihnen.